Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. Ärzte, Polizisten, Kommissare, Mütter, Förster, Agenten. Seit mehr als 30 Jahren gucken Millionen Zuschauer begeistert Fernsehserien und konnten oder können sich nicht satt sehen an der Schwarzwaldklinik, der Lindenstraße, den Drombuschs und all den Sokos. Dann kamen Serien wie Weißensee, Kudamm 56 und 59 dazu, Deutschland 83 und 86, Homeland, Babylon Berlin. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann würden wir uns die Serien am liebsten staffelweise reinziehen. Aber warum? Was macht den Reiz von Serien aus? Und laufen die Streamingdienste dem Fernsehen und Kino zunehmend den Rang ab? Das sind Fragen, die uns am letzten Berlinale-Wochenende beschäftigen. Und ein Dauerthema für unsere heutigen Gäste, dem Filmproduzenten Jörg Winger und dem Filmjournalisten Thorsten Zages, Chefreporter des Medienmagazins DWDL. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, guten Morgen.
Herzlichen Dank.
Was heißt DWDL, Herr Zages?
Ich war bei der Gründung vor 18 Jahren noch nicht dabei, aber ich glaube, so eine ganz spezielle Bedeutung hat es nicht.
Eine spezielle Bedeutung hat Fritz Langs Klassiker M. Eine Stadt sucht einen Mörder, ist jetzt als Serienremake bei der Berlinale gelaufen. Sie haben es schon gesehen?
Ich habe es schon gesehen und bin sehr begeistert, muss ich sagen. M steht so ein bisschen prototypisch dafür, dass wir gerade bei der deutschen Serie, und das ist genau genommen eine österreichische, aber wir rechnen sie mal dazu, eine wahnsinnige Öffnung stattfindet, eine neue Vielfalt an verschiedensten Genres, Themen und Stilen. Und gerade stilistisch, visuell ist die Serie von David Schalko hervorragend geworden. Der Schnee ist ein bisschen weißer als real, das Blut ein bisschen roter als real. Und das Ganze ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern hat auch sehr viel Gesellschafts- und Medienkritik in sich.
Muss es sowas haben, Gesellschafts- und Medienkritik, damit eine Serie gut läuft? Nee, ne?
Muss es nicht unbedingt. Es gibt auch genügend Beispiele, die einfach nur unterhalten wollen und damit erfolgreich sind. Aber ich glaube schon, dass heutzutage mehr denn je auch anspruchsvolle Serien sehr erfolgreich und zugleich unterhaltsam sein können.
Ah, also ich habe noch mal geguckt, was früher so gelaufen ist oder auch in den letzten Jahren super erfolgreich. Zum Beispiel dieses Forsthaus Falkenau. Da war ja bis zum Hund Eika alles total bieder. Und trotzdem ist diese Serie mehr als 17 Jahre lang mit sensationellen Quoten gelaufen. Warum? Weil sich die Zuschauer irgendwie mit dem Förster identifiziert haben oder warum?
Ich persönlich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Diese Serie hat sich für mich immer durch Szenen ausgezeichnet, die eigentlich gar keine Bedeutung hatten und vor allen Dingen die Handlung nicht weitergetragen haben. Da gab es ja wirklich so Szenen, Förster fährt in den Wald, begrüßt jemanden, wie geht's und auf Wiedersehen und so. Aber ja, natürlich, also die Natur und die Waldromantik, das ist sicherlich über eine ganze Zeit so zur Zerstreuung und einfach zur vorabendlichen Unterhaltung, Eskapismus ganz nett gewesen.
Wie erklären Sie sich das, Herr Winger?
Ja, ich glaube, dass das Stichwort Eskapismus trifft es schon ganz gut. Das ist im Prinzip Beruhigungsfernsehen. Das ist, man kann das auch demografisch definieren. Das gibt relativ... dann doch relativ wenig junge Menschen, die sich solche Programme anschauen. Junge Menschen tendieren dazu, eher Dinge zu schauen, die aufregend sind und wo sie Dinge entdecken können und vielleicht Sachen lernen können über das Leben oder über die Welt. Und ich glaube, diese spezifische Vorabendschiene ist eher dann doch, wendet sich doch an ein älteres Publikum.
Was gucken denn die Jungen? Gucken die Game of Thrones?
Die Jungen gucken, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie mittlerweile, dass es ein globales Publikum gibt für Serien. Also egal, wo man hinreist, sprechen junge Menschen über dieselben Serien, so wie sie früher vielleicht über dieselben Bücher gesprochen haben. Also eine Serie wie Game of Thrones, über die kann man sich in Deutschland, USA, Israel oder Südafrika unterhalten. Und das ist eigentlich die Revolution, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass es mittlerweile ein globales Publikum gibt und dementsprechend auch eine globale Grammatik des Erzählens, die jetzt sich sehr abhebt von der traditionellen deutschen Erzählweise zum Beispiel.
Was schießt denn so eine Serie wie Game of Thrones auf die Top-10-Liste? Ich glaube, es ist sogar lange die Nummer 1 gewesen, oder ist es immer noch?
Ja, das ist... Das ist vielleicht das ist die mythische Erzählung, das ist die größtmögliche Erzählung. Ich zähle selbst gar nicht so zum Kreis der Fans, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Da sind wir beiden die denkbar schlechten Ansprechpartner.
Ja, aber ich kann.
Ich habe aber keine anderen, ihr müsst jetzt ran.
Nee, ich glaube schon, dass es einfach damit, das sind die ganz großen, epischen Heldenreisen, die da erzählt werden. Und es ist auch ein bisschen für jeden was dabei, außer vielleicht für uns zwei, Thorsten.
Was gucken Sie denn, Herr Winger?
Was gucke ich? Oh Gott, ich gucke ganz viel in Räumen, in denen dann die Serien gemacht werden, die ich gerade selbst produziere. Das ist eigentlich meine Zeit, meine Screenzeit. Deckt das zu 70% ab. Und wenn ich dann andere Dinge gucke, dann gucke ich sehr gerne ganz andere Sachen. Ich gucke gerne Comedies, ich gucke gerne amerikanische Comedies, ich gucke gerne Silicon Valley, ich gucke gerne Veep, ich gucke gerne Curb Your Enthusiasm. Mhm. Und ich bin eigentlich auch ein großer Fan dann der 25-minütigen Folge, weil das ist das, was ich gerade noch so schaffe abends.
Herr Zages, wie ist das bei Ihnen? Auch 25 Minuten oder geht mehr?
Nee, es geht auch durchaus mehr. Ganz aktuell widme ich mich gerade sehr intensiv den neuen deutschen Serien. M haben wir gerade schon gesagt. Mhm. 8 Tage gucke ich gerade auch mit großer Begeisterung vorab. Als Journalist darf man ja immer ein bisschen vor der Ausstrahlung gucken. 8 Tage ist die neue Sky-Serie, die im März startet.
Wovon erzählt die?
Beschreibt so ein Endzeit-Szenario. Was passiert, wenn die Menschen wissen, dass in 8 Tagen ein Meteorit einschlagen wird und dann große Teile der Welt zerstört werden? Was macht das mit den Menschen? Wie verhalten die sich? Wie gehen die mit ihrer Familie um, miteinander um und so weiter? Sehr, sehr spannend gemacht. Auch eine neue Richtung für deutsche Serie. Und dann ist auch
der Pass.
Der Pass, genau.
Ist auch sehr spannend.
Auch gesehen, war toll.
Ja.
Und so im vorigen Jahr habe ich 2 absolute Favorites gehabt. Das eine war Bad Banks aus Deutschland, die ZDF-Serie. Und das andere My Brilliant Friend, die italienisch-amerikanische Verfilmung des Bestsellers von Elena Ferrante.
Sie haben, Herr Winger, ja, haben Sie es gerade schon angesprochen, als Drehbuchautor und Produzent gearbeitet oder tun es nach wie vor mit der Spionageserie Deutschland 83 und 86, 8 Teile, preisgekrönt. Wonach suchen Sie so einen Stoff aus?
Eigentlich nur nach dem inneren Gefühl. Also es muss ein Stoff sein, der einen richtig begeistert, persönlich. Fernsehentwicklungen und Produktionen sind unglaublich langwierige, zum Teil schwierige Prozesse mit sehr vielen Leuten, die zum Teil mit verschiedenen Interessen zu so einem Projekt stoßen. Und wenn man da nicht am Anfang ganz viel Begeisterung und Liebe mitbringt, dann wird man diese Achterbahnfahrt nicht wirklich durchstehen. Von daher glaube ich, dass es wirklich ein inneres Gefühl sein muss. Und dieses innere Gefühl muss dann in der Außenwelt auf Gegenliebe treffen. Und meine Vorgehensweise ist eigentlich immer die, wenn ich es schaffe, 5 bis 6 Leute, die dann eben entscheidende Mitspieler sind, zu begeistern, anzustecken, dann, dass sich dann auch ein Publikum dafür finden wird.
Sie haben vor allen Dingen ein internationales Publikum dafür gefunden, eine DDR-Agentengeschichte. Erzählen Sie mal kurz, wovon das handelt, für alle, die es zufälligerweise nicht gesehen haben.
Ja, das ist eine Spionageserie eines ostdeutschen Agenten, der in der ersten Staffel in Deutschland 83 in den Westen geschickt wird, um dort in der Bundeswehr zu spionieren. Das ist auch eine der Keimzellen dieser Serie, ist meine eigene Zeit in der Bundeswehr, in der Eifel. Ich habe im Kalten Krieg damals die Russen in der DDR abgehört und uns wurde irgendwann klar, dass wir Spione haben unter uns. Und ich habe das ja mit meiner Frau zusammen entwickelt und kreiert und wir haben dann meine Frau hatte dann die tolle Idee, den Ostspion zur Hauptfigur zu machen. Und jetzt haben wir in der ersten Staffel ist er in Westdeutschland und setzt sich mit der Frage seines Vaterlandes auseinander. Und in der zweiten Staffel verstärkt es ihn bis nach Südafrika. Und dann gibt es eine lange Heimreise. Die HVA, der DDR-Geheimdienst, steht eigentlich im Können der CIA und anderen filmberühmten Geheimdiensten nichts nach. Die waren Weltklasse. Und deswegen waren sie auch 89 sehr gefragt, bei den anderen Geheimdiensten und auch in anderen Institutionen.
Und zündet das deshalb, weil es eben so viele auch internationale Geheimdienste betrifft?
Nee, ich glaube, ich glaube, dass die Serie gut gemacht ist und dann gibt es immer so einen Zeitgeist, der gerade in die richtige Richtung weht. Es gibt viele Faktoren, die dann zum Erfolg oder Misserfolg führen. Das kann man auch nicht berechnen, aber ich glaube, wir haben den Zeitgeist ganz gut getroffen und es war für die Zuschauer in England und Amerika einfach mal interessant, einen Geheimdienst zu sehen, der eben nicht der englische oder amerikanische ist und der auch einen kommunistischen Spion als Held wider Willen, aber doch als Helden erzählt. Das war so eine Drehung, glaube ich, die Leute fasziniert hat.
Fortsetzung folgt, ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir freuen uns, wenn Sie uns erzählen, welche Serien Sie gerne schauen und warum. Haben Sie sich fürs Abo entschieden bei Netflix, Sky oder Amazon Prime? Oder warten Sie, bis die Serien ins Fernsehen kommen? Herr Winger, zu den erfolgreichsten historischen Serien gehörte bei uns Unsere Mütter, Unsere Väter, aber natürlich auch Ihre Deutschland-Trilogie, Deutschland 83 und 86, demnächst 89. Mhm. Was lösen solche Serien aus?
Also beim Auslösen ist man ja relativ schnell dann bei der Diskussion über die Serien und bei der Debatte und der auch den Konflikten darüber. Ich glaube, dass tatsächlich es in Deutschland sowohl bei Unsere Mütter, Unsere Väter wie auch bei der Deutschland-Trilogie einfach man sich auf neues Terrain begeben hat in der Reflexion der Geschichte. Das ist immer doppelt, eigentlich ein doppeltes Gespräch. Das ist einmal das Gespräch tatsächlich über diese Zeit, eben über die Taten von deutschen Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg oder eben von ostdeutschen Spionen im Kalten Krieg. Und ich glaube, die Leute lieben das, neue Sichtweisen auf die Geschichte selbst zu finden. Das ist auch immer mein persönliches Anliegen. Dinge zu entdecken, die man so nicht wusste, die vielleicht im kollektiven Gedächtnis nicht so verankert sind. Das andere ist aber, glaube ich, auch, dass es immer jede geschichtliche, historische Debatte immer eine Debatte der Gegenwart ist. Im Prinzip sind auch, glaube ich, immer die historischen Themen erfolgreich, die eine Relevanz haben, die sozusagen etwas debattieren, was uns gerade bewegt. Wir waren bei Deutschland 83 und 86 in einem Neuanfang des zweiten, sondern des Kalten Krieges. Mhm. Es gibt das Thema der Überwachung. Ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als ich eine Kamera 1986 bei einer Klassenfahrt nach Berlin, Ostberlin, eine Kamera auf einem Gebäude entdeckt hatte, die uns beobachtet hat. Heute sitzen wir alle vor Computern, die uns ständig bei der Arbeit beobachten. Unsere Smartphones sind Spione, die so gut spionieren, wie sich das die Stasi oder die HVA nie hätte träumen lassen. Insofern glaube ich, dass solche Themen, historische Themen, immer auch eine zeitgenössische Relevanz brauchen, um dann einzuschlagen. Weil dann kommt man ins Gespräch und das Gespräch über die Serien ist heute so extrem wichtig, weil es eben so viele gibt. Und weil eine gute Serie durchaus verschwinden kann, wenn sie es nicht schafft, in den sozialen Medien, im Radio, im Fernsehen und auch in der Presse ins Gespräch zu kommen.
Welche neue Sichtweise haben Sie denn geboten durch Deutschland 83 und 86? Weil Sie sagten, also wir ermöglichen den Leuten, neu auf Geschichte zu gucken. Was war das?
Viele Dinge. Ich glaube, einmal tatsächlich die Tatsache, dass wir einen ostdeutschen Helden hatten. Die Gewinner diktieren die Geschichte. Es geht vieles verloren. Ich bin selbst 99 nach Leipzig gezogen. Ich bin eigentlich auch Wessi. Und habe dort vieles entdeckt, was den Klischees zuwiderlief. Und ich glaube, dass diese Verdrehung, dieser Twist einfach interessant war. Wir haben aber auch 83, das war dann das Glück des Tüchtigen, herausgefunden, das waren 30 Jahre nach 1983 wurden die Akten zu einer NATO-Übung veröffentlicht und wir haben eben herausgefunden, wie knapp wir eigentlich an einer nuklearen Katastrophe vorbeigeschrammt sind in diesem Jahr 83. Das wussten wir damals alle nicht. Und so konnten wir mit dieser neuen Erkenntnis der historischen Forschung, konnten wir fiktional umsetzen.
Und was ich super spannend finde, ist ja auch die Sollbruchstelle im Umgang mit Geschichte zwischen den beiden genannten Serien, also zwischen Unsere Mütter, Unsere Väter und dann Deutschland 83. Wir sind halt in der Welt sozusagen des Fernsehens immer bekannt dafür gewesen, historische Stoffe, Eventfilme, Mehrteiler zu machen, die super gut recherchiert waren und total akkurat an den wahren Geschehnissen. Und Deutschland war auch top recherchiert und alles, was im Hintergrund an Fakten drinsteckte, stimmte. Aber davor hat sich halt eine große Actiongeschichte, larger than life, die Charaktere abgespielt. Und das hat man so vorher aus Deutschland noch nicht gesehen. Ich glaube, das war für den weltweiten Erfolg und überhaupt auch über die eine Serie hinaus für das Ansehen deutscher Serien in der Welt sehr wichtig.
Sind das denn, Herr Zages, vor allen Dingen historische Stoffe, derer wir uns annehmen in Deutschland?
Bisher war das so, aber das ändert sich inzwischen. Also im vorigen Jahr, ich habe ja eben schon Bad Banks einmal kurz erwähnt, das ist ja international auch sehr, sehr erfolgreich verkauft worden, ist halt ein zeitgenössischer Stoff im Bankensektor angesiedelt. Und es gibt mehr und mehr zum Glück jetzt auch Serien aus Deutschland, die zeitgenössische Themen behandeln. Jörg Winger hat ja zum Beispiel als jüngste Serie etwas gemacht über Hacking zwischen Rumänien und Deutschland. Hackerville, eine ganz spannende und tolle Serie auch. Und das trauen sich zum Glück immer mehr Autoren und Produzenten, eben auch die Jetztzeit zu beackern.
Hackerville, zwei Worte dazu, Herr Winger?
Zwei Worte.
Zwei Sätze.
Tolle Serie.
Das habe ich schon gesagt, ja.
Zwei Sätze. Ja, es sind eigentlich zwei Ebenen. Das ist eine zeitgenössische Serie auf der einen Seite, weil wir gesehen haben, wie im echten Hackerville, also es ist inspiriert von wahren Ereignissen in Rumänien, sehr, sehr junge Menschen, sehr talentierte Programmierer aus einem relativ unbeschriebenen rumänischen Ort die ganze Welt gehackt haben und dann die ganze Welt auf diesen Ort eingefallen ist, in diesen Ort, um diese Hacker entweder zu verhaften oder um ihnen einen gut dotierten Job zu geben. Das ist die zeitgenössische Ebene, aber es gibt eben auch eine historische Ebene bei Hackerville. Das ist die Hauptfigur, gespielt von der wunderbaren Anna Schumacher, die selbst auch Deutsch-Rumänin ist. Und sie wird eben dorthin geschickt vom BKA, um dort zu ermitteln. Und sie ist als Vierjährige dort geflohen. Und so haben wir ein Kapitel deutscher Geschichte aufgemacht, das auch oft vergessen wird, dass nämlich Mitte der 80er ungefähr 1 Million Rumäniendeutsche nach Deutschland eingewandert sind, damals von Ceausescu sozusagen verkauft an die westdeutsche Regierung. Und das ist eine Immigrationsgeschichte, die ich faszinierend finde und die wir eben, das ist jetzt das zweite Standbein der Serie.
Was rühre ich denn alles in so eine Serie rein, Herr Zages, damit die ein Erfolg wird, damit der Kuchen aufgeht?
Mir stellen sich ehrlich gesagt bei dieser Formulierung ein bisschen die Nackenhaare auf, weil
ja, Sie sind der Fachmann, ich bin der Laie, ich gucke nur.
Ja, nein, die Fragestellung impliziert, dass man das so ganz nach Zutaten planen kann und dann ist der Erfolg sicher. Das ist mitnichten so. Aber ich glaube, was für diese hochwertigen, man sagt High-End-Serien im Branchenslang wichtig ist, ist, glaube ich, dass sie eine Relevanz haben, etwas aussagen über unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Gefühle heutzutage. Das muss nicht unbedingt politisch oder so sein und auch nicht historisch, aber es muss schon rüberbringen, dass es nicht völlig unbedeutsam und tralala ist. Und das zweite große Wichtige ist, dass mich die Charaktere, zumindest ein oder zwei davon, in irgendeiner Form berühren, dass ich mit ihnen leide, mit ihnen lache, dass ich sie liebe oder dass ich sie hasse, dass sie mir auf jeden Fall nicht egal sind und dass ich unbedingt wissen will, wie sich ihr Schicksal weiterentwickelt.
Und wie bringe ich das rüber, dass das kein Tralala ist?
Ja, also Jörg Winger hat gerade ein Beispiel genannt. Man muss sich schon überlegen, glaube ich, was unser Leben, unsere Gesellschaft heute auszeichnet, welche Probleme zum Beispiel existieren, um ein Beispiel zu nennen, Zukunftssorgen, die mehr oder weniger jeder von uns in unterschiedlicher Ausprägung hat. Und wenn man das aufgreift, und man muss das nicht unmittelbar head-on thematisieren, aber wenn das mitschwingt in einem Serienstoff, dann spürt der Zuschauer, glaube ich, dass dort außer purer Unterhaltung und Zerstreuung noch etwas mehr drinsteckt, was vielleicht Fragen aufwirft und möglicherweise mich dazu bringt, die ein oder andere Frage für mich zu beantworten.
Ja, das ist mir aber noch zu viel Metaebene und Theorie, Herr Winger. Wir müssen das ja umsetzen. Also wir müssen ja ein Drehbuch haben. Was muss da rein? Ich bleib bei dem Bild.
Ja, was muss in das Drehbuch rein? Also ich finde, Thorsten hat das schon sehr, sehr, sehr sauber beschrieben. Es gibt da tatsächlich, man darf sich da nicht ins Formelhafte verlieren, aber es ist natürlich, wenn wir die Figuren dann bewegen in den ganz konkreten Sitzungen, heutzutage meistens im Writers Room oder dann eben auch alleine von einem Blatt Papier.
Sie müssen ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen.
Ja, danke. Entschuldigung. Dann ist es so, dass man sich natürlich schon überlegt, wie schafft man das, dass man, wie Thorsten gerade so schön sagte, dass einem die Figuren nicht egal sind, dass man sie liebt oder hasst. Ich bin da auch, früher musste man sie immer lieben, hassen durfte man sie nicht. Heute muss man sie fast schon hassen. Zum das Glück ist, finde ich, auch schwierig. Also wie schafft man komplexe Figuren, die einem nahe sind? Das funktioniert oft gut durch bestimmte handwerkliche Tricks, in denen man Figuren Geheimnisse gibt, in denen man ihnen bestimmte Lügen gibt, von denen man weiß, dass sie im Laufe der Reise irgendwann implodieren oder explodieren werden. Dass man ihnen Eigenschaften gibt, die auf der einen Seite zur Identifikation einladen und auf der anderen Seite dann doch eben larger than life sind. Ich glaube, das hat Aristoteles in der Poetik schon ganz gut beschrieben. Das hat sich auch nicht geändert. Jedes Drehbuch, jedes gute Buch über Drehbücher zitiert das. Insofern plaudere ich auch keine Geheimnisse aus. Das ist im Prinzip auch wirklich ein, gerade das Serienschreiben ist sehr viel Handwerk und dann eben der Funken von Inspiration.
Der Reiz der Serien beschäftigt uns heute bei Deutschlandfunk Kultur. Meine Gäste sind der Filmproduzent Jörg Winger und der Filmjournalist Thorsten Zages. Und Nils Kruse schreibt aus Hamburg. Er hat eine kurze Frage. Wie schreibt oder dreht man das Ende einer Staffel, einer Serie, wenn ich nicht weiß, ob sie weitergeht? Ein Cliffhanger, sagt Nils Kruse, wäre ja unfair bei einem Ende. Ein echtes Ende ist doof, wenn es weitergeht und ein Schluss dazwischen ist unbefriedigend.
Hat er vollkommen recht. Zum Glück passiert das in der Realität relativ selten, weil meistens die Macher ja schon einen gewissen Vorlauf haben. Dann hat sich der Sender entweder auf eine Fortsetzung festgelegt oder eben gesagt, dann und dann ist es aus. Heutzutage läuft das ganz oft so, dass amerikanische Sender oder auch Netflix dann sagen, wir machen jetzt noch 2 Staffeln und dann ist Schluss. Und das gibt den Machern natürlich genug Zeit, das Ende vorzubereiten. Manchmal in Fällen, wo es dann doch abrupter geht, bricht dann tatsächlich auch immer der Proteststurm der Fans via Social Media und so weiter los. Und da hat es einzelne Fälle gegeben, wo dann tatsächlich Sender, also vor allen Dingen US-Networks, eingeknickt sind und dann nochmal so ein Abschlussfilm gedreht werden durfte, um das halbwegs zu einem versöhnlichen Ende zu führen.
Was dann nicht geht, wenn einer gestorben ist. Wenn der Held gestorben ist, ist doof, ne? Wie hilft man sich dann?
Tja, kommt im Zweifelsfall wieder.
Steht wieder.
Kommt auf. Unter der Dusche und es war nur ein Traum.
Es war nur ein Traum.
Herr Winger, wie halten Sie es mit dem Ende?
Ja, das ist tatsächlich, also das ist natürlich, Thorsten beschreibt gerade so die ideale Welt, die wir jetzt auch Gott sei Dank bei Deutschland haben, wo wir wussten, wir machen eine Trilogie und machen auch die Trilogie. Und insofern stellt sich die Frage jetzt eher fürs Ende von 89. Wie geht's da weiter? Ich finde es immer schwierig, wenn man sozusagen da erpresserisch agiert und dann einen Cliffhanger baut, sodass man allen sagt, so, das muss jetzt weitergehen. Wir versuchen eigentlich immer so eine Mischung dann in solchen schwierigen Situationen, wo man sagt, man hält vielleicht bestimmte Nebenfragen offen, aber die Hauptfrage, das finde ich dann, man kann ja Dramaturgie ganz, ganz schlicht gut beschreiben eigentlich. Man macht eine große Frage auf, die spannend ist und die Zuschauer unbedingt beantwortet haben wollen. Und wenn sie dann zum Schluss nicht die Antwort bekommen, das Ende einer Serie ist eigentlich immer die Antwort auf die größte Frage, dann ist es ein bisschen Betrug am Zuschauer, finde ich.
Haben Sie die Zuschauer schon mal betrogen? Nein, Sie natürlich nicht. Ne? So was tun Sie nicht. Franz Regler ruft uns an aus München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich möchte nur erzählen, ich gucke nur amerikanische Serien, zum Beispiel Monk, Die Sopranos oder Magnum oder Columbo. Mir gefällt es einfach besser im Vergleich zu den deutschen Serien. Irgendwie haben die eine ganz andere Herangehensweise. Diese Typen da, der Monk oder der Columbo oder auch bei den Sopranos, dieser Tony, das sind immer ganz besondere Typen. Mir kommen die deutschen Serien immer ein bisschen langweilig und dann doch irgendwie hochgezogen vor.
Herr Regler, das finde ich schön, dass Sie das sagen. Können Sie ein bisschen erklären, was zum Beispiel an so einem Typen wie Columbo, was Sie da fesselt? Also, dass der so ein bisschen kauzig ist oder was ist das?
Ich kann nur sagen, bei ihm zeigt sich irgendwie immer so eine Menschlichkeit, aber auf der anderen Seite eine derartige Schlauheit und Durchtriebenheit, die jeden Täter sozusagen irgendwann zur Strecke bringen muss. Das Ganze ist auch nach meinem Gefühl manchmal mit ein bisschen Augenzwinkern verbunden und das gefällt mir. Bei Monk, da ist es wieder was anderes. Er ist einfach ein Tölpel und schafft es aber mit seiner Sekretärin dann doch immer wieder. Auch eine sehr menschliche Sache. Und mal die Sopranos, das war eine ziemlich brutale Geschichte, aber irgendwie hat es mir dann doch gefallen.
Also ich habe sehr viel Verständnis auf der einen Seite für das, was Sie sagen, Herr Regler. Würde Ihnen durchaus empfehlen, heutzutage der ein oder anderen neuen deutschen Serie vielleicht eine Chance zu geben. Beispielsweise, wenn Sie die Sopranos mochten, ein ganz anderer Blick mal auf einen Mafia-Clan. Versuchen Sie es einfach mal mit Vier Blocks, ein ganz anderer neuer Blick auf einen arabischen Clan in Berlin. Aber grundsätzlich, wenn wir gerade auch so diese langlaufenden Krimiserien wie Columbo oder Magnum anschauen, dann ist, glaube ich, immer ein Unterschied gewesen, dass die mehr gelebt haben als manche deutsche Serie. Wir haben oft so ja etwas papierene Dialoge gehabt, wenn man an Derek denkt oder so, wo man das, ja, also förmlich das Papier in manchen Dialogen hat rascheln hören. Und ja, da waren
die Amerikaner flotter.
Genau, genau. Und eben wirklich so, dass es so wie im Leben einem vorkam, so wie man mit seinen Freunden auch sprechen würde und nicht so ganz akkurat, Stefan, wir kommen jetzt in Grünwald an der Villa des Verdächtigen an.
Herr Zages, machen Sie uns noch ein bisschen mehr Appetit auf Vier Blocks. Was machen die Araber in Berlin?
Ja, das Thema Clankriminalität ist ja jetzt auch wirklich in den Nachrichtenschlagzeilen in Deutschland angekommen. Und Vier Blocks ist eben eine Serie, die mittlerweile in zwei Staffeln so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und die Erzählperspektive umdreht. Da gibt es keinen Kommissar, keinen Ermittler, aus dessen Augen der Zuschauer das vermittelt bekommt, wie böse diese Araber sind, sondern es ist als Familiengeschichte eigentlich erzählt. Wir tauchen sehr tief in die Familien ein. Es wird nicht die Kriminalität beschönigt oder irgendwas, aber es zeigt ganz anders die Motivationen, die Gefühle, so etwas wie Familienzusammenhalt, das als Grundlage eine wichtige Rolle spielt und hat damit quasi dieses Genre, sagen wir mal Gangsterfilm, Gangsterserie in Deutschland revolutioniert.
Herr Regler, danke für Ihren Anruf. Ich würde noch mal gerne bei dieser Frage bleiben, was amerikanische von deutschen Serien unterscheidet. Herr Winger.
Ja, ich fand das auch treffend und spannend, die Frage von Herrn Regler. Ich glaube, dass tatsächlich da viel Wahrheit drin liegt und ich glaube, ein Grund dafür, für diesen Eindruck, ist tatsächlich, dass zumindest die traditionellen deutschen Serien doch sehr auch auf ihre Korrektheit und auch auf das Vertrauen in die Institutionen fußte. Das heißt, ein deutscher Polizist oder ein deutscher Arzt durfte in der Regel nicht die Dinge tun, die den Arzt oder den Polizisten dann eben zu einem Menschen machen. Das heißt, sie durften eigentlich in der Regel keine Fehler machen, weder beruflich noch privat. Und diese Fehltritte wird man entsprechend auch nicht finden im Forsthaus Falkenau oder in der Schwarzwaldklinik oder dann eben auch in den verschiedenen Polizeiserien. Das hat sich jetzt aufgelöst, zu meinem großen Vergnügen, muss ich sagen. Wir haben da jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Nur wie es manchmal so ist, wenn das Pendel dann so stark in die andere Richtung schlägt, dann wird es für mich auch wieder bedenklich. Also im Prinzip haben wir, glaube ich, ein Vertrauen in die Institutionen geschaffen mit diesen alten Serien, die denn nicht gerechtfertigt war unbedingt. Und heute unterminieren wir zum Teil das Vertrauen in diese Intuitionen. Es gibt mittlerweile eine Anzahl von korrupten Polizisten und ich habe zum Teil tatsächlich diese Gespräche auch im Writers Room bei Serien, wo ich sage, Leute, wir können nicht, es geht mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, in einem Projekt um das Hacken einer Wahl, einer demokratischen Wahl. Und meiner Meinung nach, wenn alle Figuren in diesem Spiel korrupt sind, dann blasen wir eigentlich dasselbe Horn wie ein Trump oder ein Putin, die sagen, unsere Institutionen sind genauso korrupt wie alle anderen überall auf der Welt. Und das finde ich dann auch schwierig. Also ich glaube auch Tony Soprano ist eine tolle Serie, aber er hat natürlich das Gangstertum auch auf ein gewisses Schild gehoben. Mit vielen anderen, Walter White und wie sie alle heißen. Also als Farbe ist das gut in so einer Landschaft, aber wenn es die einzige Farbe wird, dann wird es schwierig.
Herr Zages, Zustimmung?
Ja, im Prinzip schon. Also ich glaube, dass in jeder Serie immer auch in jeder guten Serie eine starke moralische Diskussion mitschwingt. Und diese moralische Diskussion müssen ja die Autoren erstmal führen, bevor es produziert wird. Ich glaube, dass da eine Menge Verantwortung drin steckt. Und dass man das austarieren sollte, wie Jörg Winger gerade gesagt hat. Also man kann wirklich, wenn man bestimmte Serien schaut, dem Eindruck erliegen, dass es in Berlin beispielsweise eigentlich nur noch korrupte Bullen gibt und keine verantwortungsvollen Polizisten mehr, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Und da muss man schon an die Serienmacher appellieren, aber ich glaube, die meisten wissen das auch, dass man da vielleicht ein bisschen behutsamer mit umgehen sollte.
Fortsetzung, ja.
Also ich finde es noch wirklich auch spannend, das verbindet eigentlich die Frage von vorhin nochmal, was macht eigentlich Charaktere anziehend? Es gibt ja auch immer einen Identifikationsprozess bei Serien. Also diese Figuren begleiten einen über Jahre, ja, und ich weiß noch, ich habe sehr lange Soko Leipzig gemacht und es gab sehr viele Zuschauer, die sich wünschten, mal von Andreas Schmidt-Schaller verhört zu werden. sie sind in ihrem Verhalten, sind sie auch Vorbild und ich glaube gerade für junge Menschen, und da kommen wir jetzt nochmal in eine andere Situation in Deutschland, wir haben ja auch eigentlich fast immer nur deutsche, weiße, deutsche, gut, bei den Männern, es gab immer die weibliche Kommissarin, die gibt es schon ein bisschen länger, aber ich sehe mittlerweile, was das für einen Unterschied macht, wenn man mal eine Afrodeutsche besetzt, und zwar nicht als Putzfrau oder als Flüchtling, sondern in einer
als Agentin,
Rolle oder als Agentin.
Ja. Oder jetzt wie im Tatort, als Ermittlerin.
Genau, da ist die Florence Kasumba jetzt auch Ermittlerin. Was das für die jungen Menschen, die schwarz sind, bedeutet. Das finde ich extrem wichtig.
Fortsetzung folgt bei Deutschlandfunk Kultur. Der Reiz der Serien beschäftigt auch Ernie Bochmann aus München. Schönen guten Morgen, Frau Bochmann. Die muss rein. Frau Bochmann?
Die hört lieber Musik.
Frau Bochmann hat, ja.
Das ist die gleiche Musik, die wir gerade gehört haben.
Sehr witzig. Wir gehen mal rüber von Frau Bochmann wir gehen mal nach Freiburg zu Arnold Fisch. Schönen guten Morgen, Herr Fisch.
Ja, schönen guten Morgen an den Deutschlandfunk Kultur. Also ich schaue gerne englische Krimiserien. Wie Inspektor Barnaby oder Vera, ein ganz spezieller Fall. Oder dann gibt es noch wie heißt die Stadt, mit der Universität und so weiter und so fort.
Oxford.
Oxford, richtig, Oxford-Krimi. Und so, also das sind, oder in der junge Inspektor Morse, das habe ich glaube schon gesagt. Und dann Barnaby und ja, also es gibt noch ein oder zwei andere, die wieder jetzt momentan nicht laufen.
Aber Herr Fisch, warum Barnaby? Also wenn ich das gucke, dann denke ich manchmal, so richtig spannend ist das nicht und trotzdem gefällt es mir. Also es ist
die eigene, irgendwie einige Charaktere, aber die zeigen auch ein bisschen so, was, wie es in England zugeht, ne? Wie, ja. Was für Typen das sind da, ne? Diese Kneipe da, ne? Und diese, immer wieder spielt es da wieder so ein Fest dabei, ne? Da kriegt man mit, was für komische Feste es gibt in England, ne?
Ja, ja.
Also es ist ja, eher so die Skurrilität, die Sie auch daran schätzen.
Ja, ja. Und zum Beispiel Vera, das ist so eine richtige schaue Frau, aber die ist so energisch, dass sie alle andere ihre Mitarbeiter zusammenstaucht und die sich meistens nur ganz lang wenig zu sagen haben, ne? Außer wenn sie das was sagen müssen. Ne?
Herr Zages, wie ist es bei Ihnen und Barnaby?
Barnaby ist jetzt bei mir nicht so ganz vorne an, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Briten ein ganz großes Talent haben, tolle Charaktere zu erzählen, die manchmal ein bisschen skurril sind, aber denen man halt gerne folgt, die was Besonderes haben, die einem nicht egal sind. Und gerade im Bereich Krimi gibt es da viele schöne Beispiele. So mein Lieblingsfall der letzten Jahre war Broadchurch, ein Dorf unter Verdacht, wo ja wirklich so der Nukleus eines kleinen englischen Dorfs genommen wurde und da hat dann der Tod eines Menschen über Jahre hinweg aus ja, der Vielzahl von verschiedenen Perspektiven betrachtet wurde. Und dabei sind die Briten sehr, sehr lokal, gucken auf die spezifischen Gegebenheiten an dem Ort, wo sie es erzählen. Und das macht sehr viel Spaß, finde ich.
Gehen die auch nochmal, Herr Winger, mit einem anderen Humor daran? Also nochmal so, zu einem anderen...
Es gibt sicherlich einen speziellen britischen Spirit oder einen Humor, der ja legendär ist und der dann dort auch zur Geltung kommt. Ich glaube aber, es ist nicht zufällig, dass jetzt jemand angerufen hat, Herr Regler, der die amerikanischen Serien liebt und dann Herr Fisch, der die englischen liebt. Das sind beides Kulturen, in denen der Autor und das Schreiben auch eine ganz andere Bedeutung haben als im deutschen Fernsehen, zumindest für lange Zeit. Das deutsche Fernsehen hatte lange die Idee des Regiegenies. Regisseure sind dann eher auf der Bildgestaltung unterwegs, während, also das soll jetzt keine Diskriminierung von Regisseuren sein, die können natürlich ganz vieles und sind unheimlich wichtig, aber die Figuren werden natürlich von den Autoren geschrieben und die Autoren hatten in Deutschland lange nichts zu melden, muss man sagen. Und das
also die konnten lange nicht bei der Produktion mitreden
ja,
und
die hatten
sich
relativ,
einbringen.
Ja, die hatten relativ wenig Mitspracherechte und galten immer so ein bisschen als zweite oder dritte Reihe. Das ändert sich jetzt und in England schon, und das ist jetzt nicht eine Neuerfindung, sondern England hat eine unglaubliche Theatertradition, da gab es nicht nur Shakespeare, aber es hat das geprägt. Also der Autor sagt an und der Autor entwickelt die Figuren in ihren Eigenheiten und das Handwerk, so ein bisschen wie bei allen Handwerken geht dann eben über die Generation, entwickelt sich das weiter und endet dann bei Inspektor Barnaby.
Herr Fisch, danke schön, dass Sie uns auf Inspektor Barnaby gebracht haben und ich bin gespannt, was uns Oliver Seib aus Berlin zu erzählen hat. Schönen guten Morgen, Herr Seib.
Hallo, guten Morgen, grüße Sie. Ich finde es ganz interessant, Ihre Sendung zu folgen und die unterschiedlichen Herangehensweisen von verschiedenen Kulturen zur Erstellung von Serien zu erfahren. Was mir irgendwie auffällt, ich bin jetzt keine Riesenseriengucker, aber man kommt ja heutzutage fast nicht dran vorbei. Es ist immer wiederkehrende Kernthemen, wie natürlich klar, Gewalt, Mord, Sex, Liebe und Spannung natürlich. Und was ich irgendwie mal herausstellen wollte, ist The Americans. Also The Americans ist, was Spannung betrifft, für mich echt Benchmark. Ich konnte es eigentlich nie erwarten, irgendwie die nächste Folge zu schauen, die nächste Staffel. Und also vielleicht haben Sie auch nochmal einen Kommentar zu The Americans, wie das von der Spannung für Sie so erstellt wurde.
Erzählen Sie uns, wovon The Americans handelt, Herr Seib?
Bitte?
Erzählen Sie uns kurz, wovon das handelt, The Americans?
Sehr gerne, genau. Und zwar, das ist ein russisches Agentenpärchen, das in Amerika, wahrscheinlich so in den späten 70ern, Anfang der 80er, wohnt und da so ein eingebettetes Leben führt in die Gesellschaft, aber eigentlich so ein Doppelleben hat und dann irgendwie nachts, wenn ihre Kinder schlafen, dann irgendwie noch so Agentenaufträge erledigen. Und genau, es ist auf jeden Fall von der Ästhetik auch sehr viel Dialog. Also da passieren natürlich auch klar Sachen, aber da wird sehr viel geredet. Aber so wie es gemacht ist, ist es sehr, sehr interessant. Und was für mich auch interessant war, wenn man dann mal the bigger picture so überlegt, wahrscheinlich ist die Americans natürlich, weil es ja auch diese kalte Krieg, Russland, USA oder russlandwestliche Länder, so ein bisschen fokussiert, natürlich dann auch für mehrere Märkte besonders relevant. Also ich glaube, sowohl sehr viele Amerikaner, also auch westlich orientierte Länder, als auch Russen oder russischsprachige können sich damit sehr gut identifizieren. Also von daher, The Americans ist unglaublich.
Ja, und es hat vor allen Dingen auch ein universelles Motiv insofern. Es ist ja nicht nur eine Spionageserie, sondern es ist letztlich auch eine Familienserie. Und es geht um Entfremdung, wenn man so will, eines Paares, um Vertrauen oder den Verlust von Vertrauen. Immer wieder die Frage, stimmt die ursprüngliche Verabredung zwischen uns noch, können wir uns noch vertrauen oder nicht mehr? Und das ist unglaublich, oder war, muss man ja leider jetzt sagen, weil es ist vorbei, unglaublich clever gemacht und eben auch für Nicht-Spione ein Motiv, mit dem man sich durchaus identifizieren kann und das einen mitunter auch mal selbst im echten Leben beschäftigt.
Es ist eine hervorragende Serie und es ist natürlich auch, also nochmal zurück zu den Lügen und Geheimnissen, es steckt eben alles da drin. Also man hat im Prinzip, und das Doppelbödige braucht man, glaube ich, heute schon. Also man kann keine Familienserie mehr machen wie die Drombuschs, ist, glaube ich, sehr schwierig für ein modernes Publikum. Aber wie Thorsten gerade gesagt hat, auch viele Polizeiserien sind Familienserien. Sie sind aufgestellt wie Familien.
Ja, warum sind die Drombuschs nicht mehr zu machen? Weil die Familien heute anders sind als damals?
Es ist, glaube ich, zu dünn einfach. Man hat heute Familie in einem Beerdigungsbetrieb. Das ist dann Six Feet Under. Oder man hat Familie in einer mafiösen Struktur. Das ist dann Sopranos oder Four Blocks. Oder man hat eben Familie mit Spionen, eine Spionenfamilie wie die Americans oder auch die Incredibles. Und das sind, oder auch Deutschland 86. Yeah. Also Familie, und Sie haben es auch am Anfang gesagt, Herr Seib, es ist die Fallhöhe ist auch entscheidend, also jetzt für das Rezept, für die notwendigen Bedingungen einer erfolgreichen Serie.
Herr Seib hat ja auch den Aspekt der Standardinhalte mit reingebracht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ne, Herr Seib? Also das, so die, es gibt immer so ein paar
Das meine ich mit Fallhöhe. Also es geht eben um etwas. Es geht wirklich um Leben und Tod. Es geht um Liebe. Es geht um die großen existenziellen Themen. Und das findet sich natürlich in der Enge der Beziehungen in der Familie. Und wenn das dann noch überhöht wird durch eben einen Auftrag, der tödlich enden kann, dann ist man schon relativ gut unterwegs.
Herr Seib, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Berlin und würde gerne noch ein paar Kommentare unserer Facebook-Schreiberinnen und Schreiber mit einbringen. Flo Walz sagt, moderne Serien sind die Filme des 21. Jahrhunderts. Die Handlung ist durchgehend, keine einzelnen abgeschlossenen Folgen wie in den 90ern mit dickem roten Faden, wie ein sehr langer Film. So gelingen Buchumsetzungen auch besser, da man die Charaktere und deren Geschichten besser auserzählen kann als selbst in einem sehr langen Film. Markus Reinhardt sagt, gute Serien sind Filme in lang. Und entgegen der Meinung der meisten Filmstudios mögen Menschen lange Geschichten und tiefe Einblicke. Ist eigentlich nicht so schwer. Markus Perrau sagt, gut ist, was gefällt, ob Serie oder Film. Beides wird leider immer langweiliger. Das ist jedenfalls seine Meinung. Und so bleibt nur die Erinnerung, da ältere Serien so gut wie kaum noch gesendet oder gestreamt werden. Komisch eigentlich, dass es noch keine Serienstreamdienst mit alten Serien gibt.
Darüber
werden wir reden nach 10 Uhr mit unseren Gästen, zum Beispiel Thorsten Zages, der jetzt schon gesagt hat, die gibt es. Da wollen wir wissen, wo. Ja. Und der Filmproduzent Jörg Winger ist auch bei uns und wir freuen uns nach wie vor, wenn Sie mitmachen, wenn Sie mit dabei sind, unter der 0800 22 54 22 54. Unser Thema heute, Fortsetzung folgt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Steinhauer. Bei Serien wird es immer mehr wie beim Fußball, wo man für ein Projekt eine internationale Mannschaft aufstellt, sagt Jörg Winger, Mitglied der Geschäftsführung bei UFA Fiction und heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Filmjournalisten Thorsten Zarges. Und wir freuen uns, mit Ihnen über das zu sprechen, was zu Hause über den manchmal sogar noch kleinen Fernseher, oft aber jetzt inzwischen über riesige Megascreens läuft. Erzählen Sie uns, welche Serien Sie gucken und warum zum Beispiel Charité oder Hotel Sacher oder Bad Banks oder Dogs of Berlin bei Ihnen ankommen oder auch nicht. Gerda Bernardis hat sich fürs Telefon entschieden, die 0800 22 54 22 54 gewählt und ruft uns an aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Frau Bernardis.
Ja, guten Morgen. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin jetzt Anfang 70 und Feministin und habe auch sehr viel gekämpft in der Lesben- und Frauenbewegung. Mhm. Und jetzt wird der CSD wird jetzt 50 Jahre, ja? Und ich vermisse einfach es gab auch in den 80er Jahren Filme über Homosexualität und Probleme. Also ich finde mich da als lesbische Frau nicht wieder in diesen Serien. Das kann natürlich auch daran liegen, weil wir damals ja nicht heiraten durften und keine Familien gründen durften. Es kann natürlich aber auch lesbische Paare oder Hela von Sinnen, die hat ja auch viel gemacht. Also so mit Skizzen und so. Aber ich finde mich so in diesen Serien, also es gab ja auch bestimmt Familien, die einen schwulen Sohn hatten oder eine lesbische Tochter, die wurden dann natürlich verschwiegen oder sogar aus den Familien rausgeworfen.
Ja, also, das
finde ich richtig. Ich finde mich da nicht wieder in diesen Familienserien. Alles Heteros.
Mhm. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, ja? Da haben Sie was ganz Entscheidendes angesprochen, ja. Was eben für viele Menschen, die sich in dieser, sagen wir mal, traditionellen Fernsehlandschaft nicht wiedergefunden haben, nicht repräsentiert wurden. Ich glaube, wir haben bei Deutschland 86 eine lesbische Liebesgeschichte erzählt, die sehr schön ist, mit der Maria Schrader und der Florence Kasumba. Es gibt aber vor allem, und da muss man dann leider auch wieder auf Amerika verweisen, es gibt doch einige Serien, amerikanische Serien, die das sehr gut machen. The L-Word, es gibt Orange is the New Black, und es gibt vor allem, weil es so eine Mainstream-Serie ist, weil es eben eine Serie ist, die von ganz, ganz vielen Menschen geguckt wird, es gibt Modern Family, was, glaube ich, wenn man nochmal darüber spricht, was das auch für politische Auswirkungen hat, da wurde über sehr viele Staffeln ein schwules Paar sehr normal, ohne es zu problematisieren, erzählt, und das hat nach vielen Studien und Umfragen hat das die Einstellung von Menschen in den USA, die kritisch eingestellt waren gegenüber gleichgeschlechtlichen Liebesbeziehungen, extrem verändert. Also eine Serie, das ist mal wirklich ein gutes Beispiel, hat einen richtigen Impact, eine echte Wirkung gezeigt. Mhm. Darüber, dass man einfach sich mit Menschen dann identifiziert, die man in sein Wohnzimmer lässt jede Woche und die man lernt zu lieben und damit auch mehr Verständnis und Toleranz aufbringt.
Also mir fallen auf Anhieb auch eher amerikanische Beispiele ein. The L-Word war natürlich so bis 2009 ist das, glaube ich, gelaufen. Groundbreaking kommt ja jetzt wieder. Das ist gerade im Januar verkündet worden von Showtime in den USA, dass die ein Sequel machen werden und das fortsetzen. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich in Deutschland da noch ein bisschen Nachholbedarf besteht.
Mhm. Herr Winger, bleiben wir mal kurz bei Ihrem Beispiel, dass Sie sagen, bei Serien wird es mehr wie beim Fußball, wo man für ein Projekt eine internationale Mannschaft aufstellt. Also gilt das zum Beispiel auch für diese Serien, die Sie jetzt gerade angesprochen haben? Waren das internationale Produktionen oder war das rein amerikanisch?
Die Serien, die ich jetzt gerade angesprochen habe, Beispiele sind eigentlich überwiegend amerikanisch. Aber es ist so, dass heute dieser Fernsehmarkt sich globalisiert, wie andere Märkte das schon vor längerer Zeit getan haben. Und dass sowohl die Neugier der Amerikaner auf das, was in aller Welt passiert, größer geworden ist. Man muss sich vorstellen, Hollywood hat mittlerweile, in Amerika werden jetzt 500 Serien produziert im Jahr. Und da braucht man gute, frische Ideen. Und wenn man nur die ganze Zeit in Los Angeles sitzt, dann geht einem irgendwann der Stoff aus. Das heißt, die Amerikaner kommen nach Europa und überlegen und schauen sich die Themen an. Es gibt jetzt im amerikanischen Fernsehen Serien, die auf Italienisch gezeigt werden, wie My Brilliant Friend, nach dem Roman von Elena Ferrante. Und es gibt in Deutschland natürlich auch die Beispiele. Ich arbeite mit relativ vielen Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturkreisen zusammen und finde das extrem spannend und auch öffnend.
Also jetzt auch bei Hackerville, was Thorsten Zages vorhin angesprochen hat, das ist auch eine internationale Truppe, die Sie da am Start haben, Herr Wiener?
Ja, genau, das ist von HBO Europe in Auftrag gegeben worden. Das zeigt auch, dass wir jetzt bei der UFA eben auch andere Auftraggeber mittlerweile haben, zusätzlich zu unseren traditionellen Partnern. TNT aus Deutschland ist dabei. Das sind neue Konstellationen. Ich bin sehr viel nach Bukarest geflogen, habe rumänische Autoren, rumänische Regisseure kennengelernt, habe das Land kennengelernt ein bisschen. Und ja, das finde ich äußerst bereichernd.
Herr Zages, HBO-Produktionen gibt es nur in Anführungsstrichen bisher bei uns auf DVD, richtig? Kommt das auch irgendwann zu uns nach Deutschland ins Fernsehen?
Nein, also es gibt ja einen Output-Deal zwischen HBO und Sky. Das heißt, nahezu alle HBO-Serien kommen in Deutschland zu Sky und das sogar oftmals am Tag nach der US-Ausstrahlung. Und wenn man kein normales Sky-Abo abschließen will, kann man es im Streaming über Sky Ticket zum Beispiel dann auch sehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich zu erwarten, dass sich das irgendwann in den kommenden Jahren ändert und tatsächlich HBO bzw. der Konzern dahinter, Warner Media, seinen eigenen geplanten Streaming-Service weltweit verbreiten wird.
Frau Bernardis, danke für den Anruf. Ich hoffe, Sie haben ein paar Tipps bekommen von unseren Experten und wir gehen zu Katja Schüler nach Marbach. Schönen guten Morgen, Frau Schüler.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe mal eine Frage und zwar, ich gucke einfach gerne sehr ruhige Filme. Ja, also ich habe jetzt zuletzt den Film Roma geguckt und ich mag einfach diese ganz langsamen Bildeinstellungen und also nicht so actionmäßig, sondern dass immer gleich wieder was passiert und noch wieder was und die Bilder ganz schnell wechseln. Und ich kenne eigentlich überhaupt keine Serie, wo das auch so ist. Da wollte ich mal wissen, ob es da irgendwas gibt.
Herr Zages?
Ja, also fällt mir spontan Top of the Lake ein. Eine ganz tolle australische Serie. Ich glaube, eine australisch-britische Koproduktion mit der BBC. Zusammen gibt es 2 Staffeln bisher. Das ist eine Crime-Thriller-Geschichte, die aber extrem langsam erzählt ist. Spielt so wirklich in den tiefsten Untiefen von Australien und Neuseeland mit sehr viel Zeit und Raum für die Natur. Also das könnte Ihnen zum Beispiel gefallen.
Ja, es gibt auch Mad Men, finde ich auch extrem mit einem langsamen Erzähltempo und einer Spannung, die sich nicht immer in Eskalationen auflöst. Finde ich auch für den ruhigen Sehgenuss eine sehr empfehlenswerte Serie. Ich weiß gar nicht, wo man das heute gerade gucken kann in Deutschland, Mad Men. Und Top of the Lake, also vielleicht müsste man den Tipp dann noch dahinterher geben, wo man es sieht, da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Produzenten und Macher sich gerne auf das Tempo anziehen, weil sie Angst haben, dass sonst die Leute abschalten. Also finde ich einen sehr spannenden Einwurf, weil tatsächlich, ja, wenn die Grundspannung da ist, dann guckt man auch ruhige Serien gerne.
Und das Erzähltempo hat sich natürlich verändert. Es ist schneller geworden.
Das hat sich unglaublich verändert. Das merkt man daran, wenn man sich heute alte Serien anguckt, von denen man in Erinnerung hat, ja auch nicht zu Unrecht, die waren ganz toll damals. Und man guckt die heute und denkt, meine Güte, ein bisschen flotter können es schon gehen.
Das hat ganz viel mit der visuellen Sprache auch zu tun, dass man früher meinte, man müsste zeigen, dass der Kommissar mit dem Auto vorfährt, dass die Kommissare aussteigen, die Türklingel drücken und all diese. Wir haben so viele Serien alle gesehen, dass wir wissen, dass sie das tun, bevor sie dann bei dem Verdächtigen in der Wohnung stehen.
Frau Schüler, wonach wählen Sie aus, was Sie schauen? Also das Erzähltempo ist das eine. Was ist Ihnen sonst noch wichtig?
Ja, also die Vorschläge, das war ja jetzt auch, also Sie hatten ja auch gesagt, da ist dann die Spannung schon da, ja. Also ich gucke eigentlich gerne Sachen, wo überhaupt keine Spannung da ist. Ja, das finde ich gerade schön, wenn das so wie so ein langer, ruhiger Fluss einfach so dahin plätschert, ja.
Weil und sie ich, das ich, auch entspannt, ich, wenn sie dann heimkommen
ich,
oder?
Nein, ich mag einfach nur die Bilder genießen von der Serie und die Charaktere. Mhm. Einfach, also ich mag schon gerne die Geschichte von den Charakteren verfolgen und auch vielleicht in der Serie dann in anderen Ländern und in anderen Kulturen sein und da sozusagen so ein bisschen mitleben. Aber ich will nicht, dass da immer so ein Spannungsbogen aufgebaut wird. Also das mag ich gar nicht. Ja. Mhm.
Gibt es Charaktere, also ganz sicher gibt es diese Charaktere, Herr Winger, die auch so eine Art Vorbildcharakter haben? Also so Seriengrößen, so Serienhelden, wo viele Leute denken, ach ja, so wäre ich gerne.
Ja, ich glaube, das so wäre ich gerne, ist so ein bisschen, das schwingt vielleicht mit beim einen oder anderen. Oder es ist, also ich glaube, es ist eher das Wiedererkennen, das sich wiedererkennen in bestimmten, gar nicht in der Figur, aber in den Problemen vielleicht, in die sich die Figur verstrickt, in den Lebenssituationen, in denen eine Figur steckt. Ich glaube, da steckt dann auch ganz viel von der Katja Schüler drin, dass man einfach so ein bisschen das Leben von anderen Menschen beobachtet. Das ist eben auch, es gibt eben sehr, sehr viele Sehmotivationen bei einer Serie. Ich meine, manchmal, wenn ich so in der U-Bahn stehe in Berlin und alle haben irgendein Screen vor Augen, habe ich das Gefühl, manchmal reicht es auch einfach nur, tatsächlich ein Screen zu haben. Es ist erstaunlich, wie oft die Leute eigentlich eine Screen der Landschaft um sie herum bevorzugen. Also die Sehmotivationen sind unendlich. Ich glaube, das Beobachten von Menschen und da sich inspirieren zu lassen für das eigene Leben und das sich wiederfinden, was wir gerade besprochen haben, in seinen Eigenschaften, ob man das als Afrodeutscher macht oder als lesbische Frau, ist extrem wichtig.
Frau Schüler, danke schön, dass Sie die 0800 22 54 22 54 gewählt haben. Bernhard Haas aus Berlin schreibt, ich bin in der kollektiven Lindenstraßenabhängigkeit aufgewachsen. In meinem Freundeskreis gab es einige, die Sonntagnachmittag nicht mehr ansprechbar waren. In meinem übrigens auch, Herr Haas. Ich schaue auch mal gerne einen Tatort, aber ich fiebere nicht dem nächsten entgegen. Die Hauptfunktion von Serien ist ja wohl, die Menschen an den Sender und die Werbeblocks zu binden. Hier werden virtuelle Zugehörigkeiten geschaffen, die letztlich nur die Kehrseite der Einsamkeit sind. Das ist ja mal auch ein interessanter Aspekt. Bedingt das eine vielleicht auch das andere? Also vereinsamen wir sozial, weil wir zu viele Serien schauen?
Das ist mir eine zu pessimistische Sicht, ehrlicherweise. Und ich finde auch in der Realität ist es doch so, dass Serien auch sehr viel Anschlusskommunikation stiften. Also sie sind ein wichtiger Gesprächsstoff und ermöglichen sozialen Austausch oder starten sozialen Austausch oft. Natürlich gibt es die Problematik einer gewissen Vereinsamung. Das hat nicht nur mit Serie zu tun, sondern allgemein mit den Bildschirmen, von denen Jörg Winger vorhin schon erzählt hat. Aber also das Problem würde ich jetzt nicht so sehr der Serie anlasten wollen.
Herr Zages, nett finde ich, dass Bernhard Haas noch schreibt, die einzige Serie, die Treue verdient, ist die Sendung mit der Maus. Die gucke ich auch heute noch mit 61 Jahren immer wieder, aber auch nicht jeden Sonntag. Und da muss ich sagen, sowohl bei der Sendung mit der Maus als auch bei der Lindenstraße habe ich sofort die Musik im Ohr. Habe ich die im Ohr, weil die Musik klasse ist oder habe ich die im Ohr, weil diese Serien einfach schon ewig lange laufen?
Sowohl als auch wahrscheinlich. Das sind jeweils ikonische Melodien natürlich. Ne? Aber also Musik ist schon natürlich extrem wichtig. Und oftmals ist es nicht so prägnant wie die Titelmelodie von Lindenstraße oder Sendung mit der Maus. Und gerade dann gut, wenn wir uns nicht so ganz genau an die Musik spezifisch erinnern, sondern sie einfach die Stimmung getragen, verstärkt hat, die Creator der Serie erzeugen wollten und nicht irgendwas, weil das passiert ja manchmal leider auch, irgendeine Dudelmusik oder irgendeinen Top-40-Hit darunter gelegt haben.
Bei der Musik von Soko Leipzig, Herr Winger, habe ich jetzt überhaupt gar nichts spontan im Kopf. Sie haben mehr als 300 Serien davon gedreht. Die Rezeptur bei Soko ist da eigentlich immer die gleiche. Gut gegen Böse und am Schluss gewinnen die Guten. Wieso zieht uns das auch so in den Bann? Das war ja auch ein Mördererfolg.
Ja, vielleicht ganz kurz ein Satz zur Musik noch. Ich glaube tatsächlich, Musik ist das wahrscheinlich immer noch am meist unterschätzte Element beim Erfolg einer Serie, weil wir sie eben, weil sie so direkt ins Herz geht oder direkt in den Bauch geht oder weil wir sie nicht so bewusst wahrnehmen wie die Bilder. Wir glauben immer, die Bilder sind wichtig und die Figuren sind wichtig. All das unterstützt natürlich die Emotionen. Es gibt immer einen Emotionenzugang. Aber die Musik, wenn wir uns überlegen, was wir im Vergleich zu Bild und Skript ausgeben, auch wirklich an Geld, muss man sagen, die Musik ist leider immer noch ein Stiefkind. Und die Musik ist extrem wichtig. Soko Leipzig ist, wenn wir immer die gleiche Folge gemacht hätten, wären wir, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen. Aber es gibt natürlich ein paar Überschriften und da zählt Soko Leipzig bestimmt noch zu den traditionellen Serien, dass man eben auch eine Befriedigung empfindet daran, dass ein Unrecht gut gemacht wird, dass die Gerechtigkeit siegt, in dem Fall repräsentiert durch die durch deutsche Beamte, die eben dafür sorgen, dass Recht und Ordnung stattfindet. Ich glaube, es gibt bei der bei Krimiserien auch ein ganz wichtiges Element, wie es ein Kollege von mir mal nannte, die Arie, das ist das Geständnis des Verdächtigen, diese Antwort auf die drängende Frage, wer hat es getan, warum hat er es getan, und dort eben auch eine Erlösung fast beim Täter stattfindet, die Lüge, von der ich vorhin gesprochen habe, die ein wichtiges handwerkliches Mittel ist, die Wahrheit kommt zutage. Und die Wahrheit ist ein unheimlich mächtiges mächtiges Instrument im Leben und im Serien entwickeln. Und diese großen Geständnisse sind extrem wichtig. Wir haben aber bei der Soko Leipzig auch wirklich offen erzählt. Also es ist auch nicht jeder Fall gelöst worden. Und wir haben schon versucht, im Rahmen einer traditionellen Serie das aufzubrechen. Wir haben auch Figuren in die Entwicklung gebracht. Also es ist eine Serie, die sich sehr entwickelt hat über die
Jahre. Darf ich mal fragen, jetzt stelle ich mal so eine Fachfrage, was eine Serie von einer Reihe unterscheidet, Herr Zages? Also Tatort, ist das eine Serie oder eine Reihe?
Das ist eine Reihe. Von der Reihe spricht man in der Regel dann, wenn unter einem Titel, einer Überschrift voneinander unabhängige Filme gezeigt werden. Also den Tatort von morgen Abend kann man gucken, ohne dass man den Tatort vom letzten Sonntag gesehen hat. Das sind eigenständige Geschichten.
Aber Soko Leipzig kann ich doch auch gucken, ohne Soko Köln gesehen zu haben.
Ja.
Das ist eine Serie.
Das sind Serien, aber Sie haben jetzt zwei verschiedene Serien genannt. Und dann gibt es innerhalb der Serie natürlich noch unterschiedliche Erzähltechniken. Erzähle ich abgeschlossene Episoden oder erzähle ich, wir nennen das horizontal, also eine durchgehende Geschichte über mehrere Episoden. Mhm. Und weil Jörg Winger so bescheiden ist, kann ich das ja noch hinzufügen. Es gibt schon ein paar Dinge, die er innerhalb von Soko Leipzig wirklich sehr frühzeitig ausprobiert und verändert hat und immer wieder auch experimentiert hat. Und dazu gehört eben auch eine traditionell abgeschlossene Episoden erzählende Serie aufzubrechen und mehrfach Geschichten zu erzählen, die über mehrere Folgen gelaufen sind.
Vielleicht, weil es wirklich ein spannendes Beispiel, ganz konkretes Beispiel dafür ist. Andreas Schmidt-Schaller, ganz toller Schauspieler und Kollege, der irgendwann vor einigen Jahren kam die Bild darauf, dass er mal in ganz frühen Jahren als IM gearbeitet hat. Und wir hatten dann das Phänomen, dass wir in der Serie gesagt haben, wir erzählen diese Geschichte auch für den Kommissar. Also Stichwort gebrochene Figuren. Da ist eben ein Kommissar mit einer nicht ganz sauberen Weste. Wir haben im Prinzip seine eigene Episode, die auch sehr harmlos war, aufgenommen und das erzählt. Und Andreas Schmidt-Schaller ist auch ein interessantes Beispiel für deutsch-deutsche Geschichte, weil er in der DDR schon Polizeirufkommissar war. Also wir hatten die Fiktion und die Realität haben sich hier doppelt gebrochen, weil wir einen DDR-Kommissar als westdeutschen Kommissar erzählen konnten und seine Backstory aufgreifen konnten. Das hat uns dazu gebracht, dass wir Ausschnitte aus den Polizeiruf benutzen konnten, die wir dann in der Soko Leipzig gezeigt haben. Also das ist eigentlich eine ganz schöne deutsch-deutsche Vermischung.
Wie sind auf sowas die Reaktionen der Zuschauer? Kriegen Sie da richtig viel Post und Reaktionen und Mails?
Die finden das toll. Also gerade wenn man mit solchen Geschichten offen und offensiv umgeht.
Ja. Am Telefon ist Marion Pfeiffer-Kripale aus Lübecke. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße mal alle. Genau.
Wir Hallo. Grüßen zurück. Was schauen Sie gerne, Frau Pfeiffer-Grippale?
Genau, ich gucke auch gerne Serien, aber ich wollte noch mal auf die Serie, die es leider nicht mehr gibt, hinweisen. Und zwar ist das Mord mit Aussicht. Also ich finde, das sind erstmal natürlich super Schauspieler und Schauspielerinnen. Und die Sendung hat einfach total viel Spaß gemacht und die Charaktere sind einfach klasse gewesen. Und ich finde es total schade, dass es diese Serie halt nicht mehr gibt.
Was hat Sie an diesen Charakteren überzeugt?
Ja, weil die machen einfach Spaß zu gucken und sie haben einfach so einen Witz und das ist einfach das Schöne.
Wir reden von Hengasch, wir reden von Caroline Peters, wir reden von Bjarne Mädel und diesen Kaffee, dass die Caroline Peters versetzt wird. Als,
Aber da muss man vielleicht ja auch sagen, dass es durchaus nicht verkehrt ist, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Das ist immer so ein blödes Sprichwort, aber es gibt ja auch genug andere Beispiele, wo dieser Zeitpunkt verpasst wird. Und Sie erinnern sich gerne an Mord mit Aussicht, viele andere auch. Das haben ja wirklich 6-7 Millionen auf dem Höhepunkt geguckt. Und wenn einem dann nichts mehr einfällt, dann macht man besser rechtzeitig Schluss. Und gerade diese Serie hat ja auch von sehr originellen, skurrilen Typen und Geschichten gelebt. Und bevor man sich da zu viel irgendwie aus der Nase zieht und es nicht mehr ganz so originell ist, dann in der vierten, fünften Staffel, ist doch eigentlich besser so.
Frau Pfeiffer-Grippale, wie machen Sie es beim Fernsehgucken oder Seriengucken? Hören Sie auf, wenn es am schönsten ist oder können Sie gar nicht aufhören, weil nicht Sie denken, unbedingt. Ach, das will ich auch noch sehen?
Genau, also ich bin jetzt durch meine erwachsenen Töchter darauf gekommen, die haben mir Netflix gegeben bzw. eingebaut und ich gucke jetzt, ich habe jetzt Modern Family angefangen zu gucken und muss sagen, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu gucken, also das hat mich ja dann wirklich geflasht und und jetzt bin ich halt dabei, mal so zu gucken, was es noch so alles gibt.
Aber wenn man nicht aufhören kann zu gucken, das ist ja das Schreckliche. Herr Zages, Sie würden sagen, auch da aufhören, wenn es am schönsten ist, nämlich mittendrin und gar nicht auf den Cliffhanger warten? Oder wie machen Sie das, Herr Zages?
Also ich weiß nicht, ob das für Modern Family jetzt ausgerechnet ein guter Tipp wäre, aber für wirklich spannungsgeladene Serien, die zum Ende einer Episode hin einen Cliffhanger zur nächsten Folge aufbauen, ist es natürlich eine Möglichkeit, wenn man abends irgendwie sich eine Deadline gesetzt hat, nicht bis zum Ende einer Folge zu warten im Streaming, sondern in der Mitte einer Episode zu unterbrechen und dort am nächsten Tag weiter zu gucken. Das ist manchmal bei Netflix oder auch bei Amazon dann etwas einfacher. Die erinnern sich ja, wo man gestoppt hat, da kann man einfach weitermachen und man erliegt dann nicht der Verführungskunst eines starken Cliffhangers.
Danke für Ihren Anruf und ein sonniges Wochenende nach Lübeck ist eigentlich zu schade, um jetzt Serien zu gucken. Aber nächste Woche regnet es ja irgendwann wieder. Deutschlandfunk Kultur zum Reiz der Serien mit dem Filmjournalisten Thorsten Zages und dem Filmproduzenten Jörg Winger. Sarah El-Safdi aus Bielefeld schreibt, ich bin ein sehr großer Serienfan und was für mich heute den Reiz einer guten Serie ausmacht, ist die Ambivalenz der Charaktere. Es gibt nicht mehr immer nur die Guten gegen die Bösen, sondern die Charaktere entwickeln und verändern sich, wie zum Beispiel in Breaking Bad, Game of Thrones oder The Americans. Und Caroline Herter gibt zu bedenken, was mich an deutschen Serien nervt, ist der penetrante erzieherische Anspruch. Der Zuschauer wird wie ein unmündiger Schüler behandelt, der nicht zwischen Film und Realität zu unterscheiden vermag. Was sagt Thorsten Zages, der Filmjournalist, dazu?
Ja, also nicht ganz unberechtigt die Kritik. In vielen Fällen, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass das im angloamerikanischen Raum meist ein bisschen anders gehandhabt wird. Es wird oft noch mehr erklärt als eigentlich für den mündigen Zuschauer notwendig. Und ist klar, dass man sich im Jahr 2019 von pädagogischen Inhalten eher abgestoßen fühlt.
Komplexe, vielschichtige Meisterwerke wie The Sopranos, schreibt Caroline Herter weiter, können auf dieser Grundlage nicht entstehen. Wer, wie einer der heutigen Gesprächspartner, der Ansicht ist, Tony Soprano werde glorifiziert und befürchtet, die Zuschauer könnten durch sein Beispiel moralisch korrumpiert werden, hat nichts verstanden. Das geht an Sie, Herr Winger, oder?
Ja, das...
Haben Sie nichts verstanden?
Nee, ich verstehe das schon sehr gut, glaube ich. Aber ich habe ja gesagt, dass ich natürlich auch Soprano-Fan bin. Ich glaube nur, das war ja eher eine globale Aussage über Serien, wenn man nur noch mit solchen Charakteren nur noch von solchen Charakteren umgeben ist, dann wird es irgendwann schwierig. Also man sollte schon irgendwie das ganze Spektrum an Menschen und Figuren im Serienfernsehen wiederfinden.
Ich würde noch mal gerne bei Ihrem Beispiel bleiben, internationale Serienmannschaft. Beim Fußball ist es so, die besten Spieler werden für viel Geld weggekauft. Droht das auch bei uns, also dass die Deutschen dann Pech haben, dass sie ihre kreativen Talente an den Filmhochschulen ausbilden und dann weggeschnappt bekommen?
Eigentlich eher. Also bei den Autoren eher weniger, also bei den deutschen Autoren, da gibt es dann immer noch die Sprache, die dazwischen liegt. Also wir wissen, in England sind sehr viele Autoren mittlerweile in Hollywood, sitzen dann auch dort physisch. Bei uns in Deutschland sind es eher die Regisseure, die sich die großen Dienste, Streaming-Dienste und auch andere sichern. Also Leute wie Philipp Kadelbach, Christian Schwocho, also Kadelbach, der Unsere Mütter, Unsere Väter gemacht hat. Christian Schwocho hat Bad Banks gemacht und dann gibt es noch den Edward Berger, der Deutschland 83 gemacht hat, der jetzt sehr viel in Amerika und in England dreht. Also klar, da gibt es eine neue Konkurrenz. Deutsche Regisseure sind hervorragend am internationalen Standard und können dann eben auch sehr schnell in Hollywood Fuß fassen.
Hm. Trotzdem, Herr Zages, hat man so das Gefühl, die Drehbuchautorinnen und Autoren kennt eigentlich überhaupt keiner. Die fallen immer so hinten runter. Dabei sind die das Wichtigste für die Serie.
Ja, traditionell im deutschen Markt war das immer so. Das ändert sich jetzt aber zum Glück auch. Das hat einfach mit dem Autorenmedium-Serie sozusagen zu tun und mit der Glanzzeit dieser neuen, anspruchsvolleren, modernen, durcherzählten Serie. Die ist ganz klar autorengetrieben und da erleben wir es ja schon auch, dass die Autoren, wir sprechen von den Creatoren, so schön neudeutsch, also die es erfunden haben. Showrunner ist ein anderer Begriff, also das sind meistens eben die Autoren, die in sehr zentraler, oft auch produzentischer Funktion die Serie kreativ steuern. Die werden mehr und mehr eben auch aufs Podest gehoben. Anna Winger, Jörgs Frau, ist ein gutes Beispiel dafür. Die ist eben in der ganzen Berichterstattung rund um Deutschland 83 und 86 schon vorgekommen. Und das war früher nicht unbedingt üblich.
Die kommt natürlich jetzt auch bei Netflix vor, denn die lässt ihre Frau Anna die Serie Unorthodox schreiben. Mhm. Mhm. Das heißt, Netflix produziert jetzt auch eigene Serien?
Ja, das ist ganz neu, also relativ neu. Und das muss man ja auch sagen, die Amerikaner klauen uns jetzt nicht unbedingt die Talente, sondern die Amerikaner machen auch ganz viele deutsche Serien. Also Netflix, gutes Beispiel, die werden bald 10 Serien im Jahr machen in Deutschland. Amazon hat ähnliche Pläne, dann wird es andere Streamer geben, Disney, Warner, die alle erkannt haben, dass Deutschland ein großer, wichtiger Markt ist und dann entsprechend auch deutsche Serien machen. Wenn dann noch eine amerikanische tolle Autorin in Deutschland sitzt und ihnen den Zugang dann ein bisschen erleichtert, einfach durch Sprache und durch vieles andere, dann ist das natürlich auch noch ein anderes Zeichen einfach für die Internationalisierung des Fernsehens.
Man muss aber auch, finde ich, mal ganz deutlich sagen, weil das war jetzt in den letzten Tagen auf der Berlinale ja wirklich so eine ständige Diskussion mit dem, wer nimmt wem was weg. Ja. Das hängt halt extrem von der Perspektive ab.
Ja.
Wenn ich natürlich ein deutscher Sender bin, also wenn ich ARD oder ZDF oder RTL bin, dann ist selbstverständlich, dass ich nicht gerade glücklich bin über die Invasion von Netflix und Amazon sozusagen. Mhm. Aber wenn ich kreativer bin, Autor, Regisseur, Produzent und mein Geld mit Inhalten verdiene und eine Leidenschaft für Inhalte habe, dann sind das ganz tolle Zeiten und es ist einfach viel mehr Auswahl, mit welchem Partner ich das Projekt idealerweise umsetzen kann.
Also es ist gerade wirklich eine nahezu paradiesische Situation für deutsche Produzenten, muss man sagen. Weil natürlich die Anzahl der produzierten deutschen Serien, auch die Breite der Genres, darf man auch nicht vergessen, Netflix und aber auch das ZDF mit Bad Banks ist eine Serie, die entstanden ist, glaube ich, einfach auch aufgrund des erhöhten Drucks, sich zu differenzieren, was Neues zu zeigen, was Neues anzubieten, Aufmerksamkeit zu schaffen. Und in dieser Aufmerksamkeitswelle oder mit diesem Druck feuern sich eigentlich die traditionellen Sender und die neuen Player an. Ja? Und wir haben mittlerweile eine tolle Auswahl, ob das für immer und Ewigkeit weiß man nicht, aber es gibt mittlerweile, würde ich sagen, es ist schwierig, noch eine zusätzliche Serie zu beauftragen, weil man gar nicht mehr die Leute findet, die sie machen können.
Sie haben eben gesagt, 500 werden in USA, kommen jedes Jahr aus den USA, 500 Serien, ja. Richtig? Wie viel ist es in Deutschland?
Puh, die Zahl habe ich leider nicht parat.
Herr Zager, ist sie so schneigt. Ungefähr so eine Hausnummer? Also sind wir da im 100er-Bereich oder drunter?
Ich würde spontan sagen, dass wir noch nicht dreistellig sind, vielleicht irgendwann auf dem Weg dahin, aber es gibt hier, anders als im US-Markt, gibt es nicht so eine schöne zentrale Erhebung.
Ja. In Gütersloh wartet Holger Piel. Schönen guten Morgen, Herr Piel.
Einen schönen guten Morgen. Ich mag so Serien mit Lokalkolorit. Möchte da ein Beispiel nennen. Neues aus Büttenwader, das läuft im NDR-Fernsehen sehr oft als Wiederholung und meistens so Weihnachten und Ostern in neuen Folgen. Da geht es um zwei Bauern, die in einem kleinen norddeutschen Dorf wohnen, sich und immer quasi darum gegenseitig zu überbieten probieren, wer jetzt den höchsten Nennwert bekommt und mit allen möglichen Bauernschlau-Tricks probieren, möglichst Profit zu schlagen. Das ist so viel norddeutscher Kolorit dabei und solche Serien mag ich einfach.
Das klingt doch schön.
Ja, das spielt eigentlich direkt darauf an, was auch die tolle englische Serie oder auch die genau beobachtete amerikanische Gangsterfigur. Es ist eine lebendige, es ist eine echte, es hat was Authentisches, es ist eine wahrscheinlich direkt aus dem Leben gegriffen. Ich wäre jetzt nicht erstaunt, wenn der Autor diese Figuren im echten Leben auch irgendwie kennen würde oder zumindest genau weiß, wie die ticken. Und da ist es dann halt so, dass diese Serien oft lokal natürlich für Begeisterung sorgen, aber dann auch große Chancen haben, international wahrgenommen zu werden, weil es ist eben, wenn zwei Bauern sich so in die Haare kriegen, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann letztendlich in anderen Teilen der Erde auch nicht so anders ist. Die Menschen sind sich eben dann doch in gewisser Weise ähnlicher, als man manchmal vermutet.
Herr Piel, wie gucken Sie? Haben Sie einen kleinen Fernseher oder so einen Riesenkasten, so einen Megascreen, so eine Riesenleinwand?
Also ich habe weder Netflix noch irgendwelche anderen Streamingdienste. Ich gucke ganz normal Fernsehen über Digital. Satelliten nutze aber gerne im HBB-TV die Mediatheken von ARD und ZDF.
Aber wie groß ist Ihre Kiste? Also haben Sie sich einen richtig großen Fernseher oder schon so eine Leinwand aufgehängt?
Nein, ich habe einen ganz normalen Flat-Fernseher.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Zages? Sie sind ja so ein Vielgucker.
Ja, viel Gucker weiß ich nicht, aber da ich sehr viel unterwegs bin, sind es dann oft die nur so die halbgroßen Screens, also gerne auch mal Notebook oder iPad und zu Hause.
Smartphone vielleicht?
Ja, Smartphone auch in Notfällen, aber wenn es etwas größer geht, bevorzuge ich es dann doch und zu Hause halt der größere Bildschirm. Aber ja, also was gerade sozusagen am nächsten
so
ist.
Ne? Herr Piel, danke schön für den Anruf aus Gütersloh. Und jetzt am Telefon Uwe Herzberg. Schönen guten Morgen, Herr Herzberg.
Guten Morgen.
Sie sind im Auto, das höre ich schon.
Aber ich spreche über Freisprechanlage und die Autobahn ist frei.
Das ist gut. Gut. Ihre Aspekte zu unseren Serien, bitte.
Ja, ich habe eine kritische Nachfrage und zwar, ich selber bin 40 Jahre alt. Und schaue extrem viel Netflix und HBO und ARD und ZDF habe ich quasi ausprogrammiert. Und die Öffentlich-Rechtlichen werden ja immer stärker unter Druck gesetzt. Und ich glaube, sie haben es noch nicht verstanden, die Leute unter 30 überhaupt zu erreichen, was Serien anbetrifft. Und also das ist meine Frage in die Runde.
Mhm. Tolle Frage. Also Sie denken, dass ARD und ZDF durch die Streamingdienste unter Druck gesetzt werden?
Also, dass die unter Druck gesetzt werden, ist gar keine Frage, glaube ich. Das stimmt. Mhm. Alle haben vielleicht noch nicht so hundertprozentig verstanden, was sich da verändert hat, aber einige zum Glück schon. Und Tatsache ist ja, dass öffentlich-rechtlich Deutsch und Netflix oder andere Streamer sich auch gar nicht unbedingt immer gegenseitig ausschließen. Also wenn man so eine, wie ich finde, tolle Serie wie Parfüm nimmt, das Remake sozusagen oder die moderne Neuinterpretation des Patrick-Süskind-Klassikers.
Oliver Berben.
Produziert, genau, dann ist das ja eine Koproduktion, ZDF und ZDF Neo in Deutschland und Netflix im Rest der Welt. Solche Modelle gibt es auch in Zukunft sicherlich immer mehr. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben schon mehr und mehr spannende Serienprojekte. Also auch beim ZDF kann man zum Beispiel nennen Der Schwarm, die Verfilmung des großen Bestsellers von Frank Schätzing. Da hat Hollywood sogar jahrelang dran gearbeitet und hat es nicht geschafft. Und
die steht jetzt an?
Ja, also das wird Frank Dölger machen, einst Showrunner bei Game of Thrones. Der ist da sozusagen der kreative Kopf und die sind im Moment in den Vorbereitungen, also bis es auf den Bildschirm kommt, wird es noch ein paar Jährchen dauern, aber das kommt und auch die ARD hat gerade auf der Berlinale eine Handvoll neue Serienprojekte vorgestellt, von denen einige ganz spannend klingen. Ja.
Trotzdem ist das natürlich ein wichtiger Einwand, ne, Herr Winger, von Herrn Herzberg.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist schon so konkurrenzbelebt, das Geschäft. Daher kommen jetzt tolle Serien vom ZDF und von der ARD, die wir so nicht kannten. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als Thorsten, was die Kooperation betrifft. Ich glaube, das ist eher eine Übergangsphase. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Konkurrenz sich verschärft und dass die Netflix-Serie die Netflix-Serie sein wird und die ZDF-Serie die ZDF-Serie. Man muss sagen, die Öffentlich-Rechtlichen haben ein tolles Mediathekprogramm aufgestellt, auch eine technisch gut funktionierende Plattform geschaffen. Das ist toll. Die Frage ist immer, wie kann sowas in deutscher Sprache mithalten mit den Sachen, die in Englisch gedreht werden? Da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, aber eine deutsche Serie hört eben dann meistens an der Grenze oder auch die Plattform hört an der Grenze auf, während Netflix eben global operiert. Das ist eine durchaus schwierige Situation.
Man kann, Herr Herzberg, Ihre Frage natürlich auch noch weiter drehen. Also wenn man sich anguckt, wie die Streaming-Dienste genutzt werden, was bedeutet das dann auch für die Kinos? Und dazu schreibt Jan Remmert aus Bielefeld, als Fan von Serien wie zum Beispiel Game of Thrones haben er und sein Geschäftspartner einen deutschen Filmtourismus Reiseveranstalter gegründet und bezugnehmend auf unseren Beitrag will er den Aspekt der Reise zu den Drehorten mit ansprechen. Die Nachfrage nach Reisen zu speziellen Serien steigt mehr und mehr. Serien beeinflussen also nicht nur unser Fernsehverhalten, sondern auch unser Interesse an den realen Orten. Und er ist natürlich gespannt, wie es weitergeht mit der Serie und fragt, wird sie das Kino einmal ablösen, Herr Winger?
Das Kino ablösen, also wir haben den Tod des Theaters, den Tod des Radios, den Tod von allen möglichen, also es fächert sich immer weiter auf, würde ich sagen. Also das Kino wird sicherlich leben, es gibt genug Gründe, selbst wenn man einen tollen, riesigen Bildschirm und ein riesen Soundsystem zu Hause hat, ins Kino zu gehen. Das ist einfach ein Ritual mit bestimmten, also es ist ein emotionales Erlebnis, ein kollektives Erlebnis. Das wird bleiben, aber es wird sich verändern. Und wir sehen ja jetzt auch, wie Netflix und andere eigentlich das tun, was man gerade im Serienboom jetzt nicht erwartet. Sie fangen an, Filme zu machen. Filme, die zum Teil im Kino kommen, aber auch Filme, die einfach nur noch für den Screen zu Hause gedacht sind. Und da, glaube ich, kommt man auf ein ganz real existierendes Bedürfnis, auch mal wieder was an einem Abend zu sehen, was einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Ja, also diese Sucht hat ja immer zwei Seiten. Man freut sich auf die nächste Folge. Aber wenn man manche Serien sieht und denkt, oh, jetzt habe ich 7 Staffeln vor mir, fange ich das überhaupt erst an? Dann glaube ich, tut man gut daran. Ich glaube, es wird eine Art Drehung geben, eine neue Drehung im Fernsehen oder im Gucken. Und das wird bedeuten, es wird wieder mehr Filme geben. Und vielleicht wird es auch Serien geben, die 8-minütige Episoden haben oder 15-minütige. All das ist jetzt möglich.
Herr Herzberg, gibt es denn eine Serie, die Ihnen ans Herz gewachsen ist, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen? Herr Herzberg?
Hallo?
Ja.
Ja, also ich gebe recht, Bad Banks oder das Parfüm sind tatsächlich einige der Leuchttürme. Was mich eher so stört ist, dass viel zu viele Sokos und Tatorte und gleiche Schemata laufen und viel zu wenig in die Richtung gegangen wird, wie die guten amerikanischen Serien aufgebaut sind, mit übergreifenden Handlungssträngen, mit tieferen tiefer Einsteigen in die Charaktere. Und ich denke schon, dass ARD und ZDF aufgrund auch der Beitragszahlung, da sind ja schon ein paar Euro vorhanden, mehr auf Qualität setzen könnte und weniger auf Quantität.
Herr Zages.
Ja, ist sicher richtig. Ich glaube, man kann prognostizieren, je mehr sich die Nutzung und die Bedeutung vom linearen Live-Fernsehen auf On-Demand, auf Mediatheken verschiebt, desto mehr geht es auch in die Richtung, die Herr Herzberg sich wünscht, weil man dann nämlich so Regelprogramme, die Sendeplätze füllen, nicht mehr unbedingt so stark nach vorne stellen muss.
Herr Herzberg, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte gern noch, Herr Winger, auf Ihr aktuelles Projekt eingehen. Sie entwickeln gerade eine Serie nach der Vorlage von Sebastian Fitzeks Thriller Das Joshua-Profil.
Nee, das ist leider schon, das ist schon, das ist eine alte
Geschichte.
Neuigkeit.
Ist das schon, ist schon Geschichte.
Geschichte. Das wurde schon, das war ein Film. Das war mal ausnahmsweise ein Film.
Siehst du, da hast du deine eigene These mit diesem Film.
Ich habe schon, ja, das war schon voriges Jahr.
Er ist schon seine eigene Gegenbewegung.
Ja, also das ist schon vorbei. Nee, jetzt geht es eher, also das ist auch interessant, unorthodox, haben Sie gerade schon angesprochen, als Beispiel. Das ist jetzt nochmal das wird eine vierteilige Serie. Das ist dann irgendwo zwischen Film und Serie, durchgehende Handlung, basierend auf einem Roman von einer deutsch-amerikanischen Jüdin, die ihrer Community, ultraorthodoxen Community entflohen ist. Also ich glaube, wir werden ganz viele Mischungen sehen, aber was ich ganz fest überzeugt bin, dass die Leute sich eben nicht mehr hinsetzen werden und warten, bis die nächste Folge kommt ihrer Serie. Das Seriengeschäft wird zu ganz, ganz großen Teilen ins Streaming verschwinden, oder was heißt verschwinden, dort auftauchen, und man wird sich irgendwann wundern, warum Leute nach Hause eilten, um die neue Folge von egal was zu sehen.
Und wir können jetzt an dieser Stelle die nächste Serie von Jörg Winger, Deutschland 89, spoilern. Den Ausgang, die Mauer wird fallen.
Wer weiß.
Wann kommt sie zu uns? Wann können wir uns?
Wir drehen jetzt diesen Sommer. Das heißt, wir werden dann 2020 auf Sendung gehen.
Und da die UFA jetzt auch eine eigene Serienschule gründet, können natürlich alle, die daran interessiert sind, mal bei Ihnen als Drehbuchautor oder als Autorin tätig zu werden.
Also wer heute Interesse am Schreiben hat, die Situation war noch nie so vorteilhaft. Es gibt große Chancen für Menschen mit Talent zum Schreiben.
Sagt Jörg Winger, der Filmproduzent und einer der Geschäftsführer von UFA Fiction. Er war heute bei uns zu Gast, gemeinsam mit dem Filmjournalisten Thorsten Zages. Ich danke allen, die angerufen haben. Mir hat das viel Spaß gemacht, über Fortsetzung folgt und neue Serien mit Ihnen zu sprechen. Und ich glaube, Sie gucken heute keine Serien, sondern Sie werden alle spazieren gehen, oder?
Bei dem schon weiter.
Vielen Dank, schönes Wochenende und viel Spaß weiterhin mit Deutschlandfunk Kultur, sagt Gisela Steinhauer.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.